Nicht wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhofer.
Servus.
Heute mit Stefan Frauscher von Frauscher Boots.
Ich freue mich zum Beispiel immer über Bilder, die vom Kunden kriege, wenn sie mit einem Boot unterwegs sind und eine Freude haben. Ich hebe aber auch das Telefon ab, wenn es einmal Riesel gibt.
In dritter Generation baut der Traunseher Elektro- und Motorboote für die schönsten Stunden im Leben und schafft dabei den Spagat zwischen Ingenieurskunst und höchsten Emotionen.
Diese Emotions ist einfach ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit. Wir verkaufen nicht nur Produkte, sondern wir verkaufen einfach auch die Emotionen, die dabei entstehen, und die sollen um mich kommen.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Wir sind im Paradies.
Ja, heute sind wir in unserem Element, im Element Wasser.
Genau, und zwar bei Frauscher Boote. Ich kenne das mein ganzes Leben lang. Ich habe immer, ein tolles Boot war für mich immer ein Frauscher Boot. Und wer mich privat kennt, der weiß auch, ich bin ein H-Boot-Segler. Das heißt, diese Marke hat mich sehr, sehr lange schon begleitet. Und wir sind heute beim Stefan Frauscher und das freut mich ganz besonders. Servus, Stefan.
Servus, Peter. Servus, Robert. Schön, dass ihr da seid.
Ja, uns freut es umso mehr. Ich habe eine gute Einstiegsfrage für dich, und zwar jedes Mal, wenn wir auf den Seen im Salzkammergut unterwegs sind, völlig egal, ob es der Attersee ist, der Traunsee, der Mondsee, wo auch immer, sagt der Peter zu mir, schau, das ist ein Frauscher. Was sagst du dazu?
Ja, das finde ich natürlich cool. Vor allem deswegen auch, weil das ja unser Anspruch ist, dass man jedes Modell irgendwie von der Designsprache auch als Frauscherboot erkennt. Das heißt, wir wollen nicht zum Beispiel nur ein Modell bauen und es in verschiedenen Größen immer im selben Design, aber wir haben eine DNA in unseren Booten drinnen und ganz wurscht, ob es ein kleines Boot ist oder ein größeres Motorboot, es soll als Frauscherboot erkennbar sein, und wenn das bei euch wirkt, dann freut mich das natürlich sehr.
Das wirkt absolut. Wir betteln uns ja immer um die Einstiegsfrage. Heute war der Robert einfach trotzdem der Gewinner, aber ich hätte auch gute gehabt. Und zwar, was ist denn das schönste Kompliment, das man dir über Frauscherboote machen kann?
Da vielleicht einfach das, dass wenn du siehst, du wirklich diese Emotionen kriegst, vielleicht und was so ein Boot vorbeifährt, vielleicht leichte Gänsehaut oder einfach das Gefühl und sagen, bah, das, da wäre jetzt auch gerne oben und so weiter. Das ist eigentlich das, was wir machen. Wir haben ja einen Claim neben unserem, jetzt sagen wir mal, wenn wir uns bewerben, also das heißt Frauscher und dann Engineers of Emotions. Mhm. Und diese Emotions ist einfach ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit. Wir verkaufen nicht nur Produkte, sondern wir verkaufen einfach auch die Emotionen, die dabei entstehen. Und die sollen um mich kommen.
Aber geht das? Kann man Ingenieur von einem Gefühl sein, von einer Emotion?
Die Technik dahinter muss natürlich stimmen. Frauscher hat einige Kernwerte. Die sind Family Spirit, Design, Innovation, Performance. Und die musst du schauen, dass du rüberbringst. Und genauso erklären wir auch, wenn jemand fragt, wer ist Frauscher, dann gehe ich genau über diese Kernwerte an das Thema heran. Und insgesamt damit entstehen diese Emotionen. Wir haben uns halt einem verschrieben, wir produzieren die Boote, die uns selber gefallen. Wir wollen nicht den Kompromiss eingehen. Zum Beispiel, sage ich mal, unsere Boote haben einfach ein cooles Design, sind wie ein Sportwagen am Wasser. Jetzt gibt's aber natürlich dann die Anfrage und sagen, boah, das gefällt mir, aber ich hätte gern eine Toilette, eine Stehhöhe, das und das und das, alles in dem Boot drinnen. Und wenn wir das alles erfüllen, was der Kunde sich da wünscht, dann ist kein Frauscher mehr, weil dann ist es ein beliebiges Boot. Und diese Kraft zu haben und zu sagen, nein, aber weißt du was, da gibt's einen anderen, der baut das, kauft er dort das, aber wir bleiben unserer Linie treu. Ich glaube, das macht dann das aus. Wir arbeiten natürlich in der Nische. Die Nische ist einfach klein, indem wir genau das bauen, was wir bauen. Aber dafür strahlt sie auch international extrem aus.
Jetzt hast du eigentlich mit den Kernwerten des Unternehmens fast schon eine Vorschau gegeben auf das ganze Gespräch. Wir werden natürlich zu Frauscher kommen, den Werten, der Geschichte und so weiter. Aber mich würde mal am Anfang interessieren, wer bist du eigentlich, wenn du dich mit ein paar wenigen Sätzen vorstellen kannst? Du bist ja Unternehmer, du bist Bootsbauer, aber auch ehemaliger Profisegler, Weltmeister 2002 am H-Boot. Stell dir mal kurz vor, wer bist du? Wer ist Stefan Frauscher?
Du, ich bin eben in Gmunden aufgewachsen, bin jetzt 58 Jahre alt. Boot war von Anfang an bei mir einfach ein total bestimmender Bereich. Meine Eltern haben damals eine Kindersegelschule gehabt. Wir haben auch eine Bootsvermietung gehabt. Das heißt, dadurch, dass meine Mutter und mein Vater voll im Geschäft gestanden sind, bin ich im Sommer nur in der Segelschule gewesen oder eben habe gearbeitet in dem Schifferlbuhr in der Bootsvermietung. Und dadurch hat mich das von einem Alter von 5, 6 Jahren eigentlich schon einmal begleitet und habe mich auch nie losgelassen. Ich bin dann, ja, da muss ich fast ein bisschen ausholen vom Ganzen her.
Sehr gerne. Wir haben Zeit, ja.
Je weiter, desto besser.
Nein, es ist ja so, unsere Familientradition geht ja dahin, der Großvater hat es gegründet, dann waren der Vater, der Onkel mit ihren Partnerinnen und wie dann die so am Ruder waren, hat es geheißen, aus jedem Familienstamm kommt jemand nach als Nachfolger und das war von unserem angedacht, dass mein Bruder, der Michael, das macht und eben vom Onkel dann eben Sohn oder Tochter. Und ich bin eben dadurch, dass das eigentlich von Anfang an klar war, zwar als sozusagen Markensegler, Markenbotschafter im Bereich Segeln immer für die Firma tätig gewesen, habe aber dann Wirtschaft studiert in Linz und bin dann nach Wien gegangen und habe dort bei einer großen Spedition beim LKW Walter im Bereich Russlandtransporte gearbeitet, bin dort der Abteilungsleiter gewesen. Ja, und dann ist irgendwann einmal mein Bruder auf mich zugekommen und hat gesagt, du willst nicht doch nach Hause kommen, ich hätte da eigentlich was vor und alleine, glaube ich, schaffe ich das nicht und kann das nicht umsetzen, was ich möchte. Und ja, das hat dann genau, glaube ich, 3 Wochen gedauert, bis wir gewusst haben, wir wollen das weiter umsetzen, gemeinsam mit der Cousine, mit der Andrea, die jetzt hauptsächlich unseren Hafen, unsere Marina leitet. Aber das war so ungefähr der Knackpunkt, dann zurückzukommen in die Werft. Und von da an ist einfach dahin gegangen. Wir haben damals, wie wir das übernommen haben, einen soliden kleinen Betrieb gehabt, der keine Schulden gehabt hat, aber auch kein Produkt mehr, an das wir geglaubt haben. Wir haben dort gespürt, dass das Regattasegeln ein bisschen weniger wird, dass da einfach keine große Entwicklung da ist. Und haben uns dann einfach überlegt, wo könnte die Reise hingehen. Und das ist dann losgegangen mit sehr schicken neuen Elektrobooten. Und nachdem wir die gebaut haben, sind die Kunden irgendwann einmal gekommen und haben gesagt, sie finden es voll cool, aber sie hätten gerne ein Motorboot. Dann haben wir uns entschieden, dass wir Motorboote bauen. Ja, und dann hat eines zum anderen geführt. Und und heute bauen wir eben schöne Boote eigentlich für die ganze Welt, mit einem Schwerpunkt natürlich noch immer auf Mittel- und Südeuropa.
Also wir werden bestimmt noch in viele dieser Themen eintauchen. Aber ich finde es gut, auch bei den Kernwerten zu bleiben und bei der Familie. Das gelingt euch anscheinend wirklich großartig, da zusammenzuspielen. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Manchmal geht es in den Familien auch auseinander. Aber begonnen hat alles mit dem Großvater, oder?
Ja, begonnen hat es mit dem Großvater. Der Großvater ist im Innviertel geboren, hat dann am Wolfgangsee beim Bootsbauer Ratz seine Lehre gemacht, ist dann in den Gesellenjahren ein bisschen auf die Reise gegangen und hat sich dann 1927 in Wien an der Alten Donau selbstständig gemacht, hat dort Holzmotorboote, Holzsegelboote gebaut, eines anscheinend auch für die Olympischen Spiele 1936 und hat dort eben genau an der Stelle, wo jetzt die Segelschule Hofbauer ist, seinen Bootsbaubetrieb gehabt.
Die kenne ich natürlich gut. Das ist ein toller Platz, die Alte Donau in Wien. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal zurück. Das heißt, besteht der Familienbetrieb wirklich seit 1927?
Ja, wir werden also in Kürze, sage ich mal, die 100 Jahre feiern.
Sind natürlich wieder. Ja, dürfen wir uns auf ein großes Fest freuen.
Wir sind gerade an der Planung, was wir machen. Wahrscheinlich wird es eher was Traditionelles und so weiter. Also wir werden das nicht riesig groß aufziehen, aber vor allem mit unseren Mitarbeitern und jetzt sage ich mal Partnern möchten wir das natürlich schon feiern.
Fantastisch. Aber jetzt müssen wir zum Großvater zurück, weil der Krieg hat ihn ja dann von Wien wieder zurück nach Oberösterreich gebracht.
Ja, er wurde dann sein Betrieb war im russischen Sektor, er wurde dort ausgebombt, und hat den Platz einfach verlassen müssen, weil er einfach nicht im russischen Sektor bleiben wollte, ist dann zurück ins Innviertel und gleichzeitig sind die amerikanischen Besatzer damals nach Gmunden gekommen und haben die Boote des Union Yacht Club Traunsees verwendet. Und die haben natürlich dort jemanden gebraucht, der sich um die Boote kümmert. Die waren auch nicht in einem guten Zustand. Und dann hat sich eben herumgesprochen, dass der Großvater in der Gegend ist. Und ein amerikanischer General hat dann wirklich mit zwei, drei Jeeps Leute losgeschickt, die nach dem Großvater gesucht haben. Der hat sich am Anfang versteckt, weil er natürlich nicht gewusst hat, was die Amerikaner von ihm wollen. Das hat sich aber dann schnell geklärt und die haben gesagt, schau, deine Familie kriegt da ein paar Care-Pakete, du wirst Arbeit haben, was ja nach der Zeit also auch schwierig war und magst du nicht nach Gmunden kommen? Und das war der Beginn des der Frauscher Bootswerft dann am Traunsee.
Das klingt ein bisschen wie ein Buch, also wirklich, oder wie ein Film demnächst.
Ja, es ist für mich auch immer wieder ganz spannend und auch emotional, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, weil wenn man sich vorstellt, was alles passieren hat müssen, dass das geschehen kann, dass wir heute eben hier diese Boote bauen. Da waren viele Zufälle dabei, da waren immer hart arbeitende Leute dabei, die das gemacht haben. Mein Großvater, meine Großmutter, einen Sohn im Krieg mit 17 Jahren verloren, wirklich kämpfen müssen, dass sie sich einfach da auf die wieder neu anfangen können. Und natürlich erfüllt mich das mit sehr viel Stolz auf das, was meine Großeltern, meine Eltern, mein Onkel und Tante gemacht haben, dass wir heute diese schöne Boote hier bauen können.
Und das ganze Buch wird noch ein bisschen spannender, weil du hast uns vorher ein Gerät gezeigt, das ihr hier ausgestellt habt. Damit ist auch was ganz Besonderes passiert.
Wir haben ein Teil bei uns hier stehen, eine Bandsäge, die uns immer wieder erdet. Weil es ist so, mit dieser Bandsäge hat mein Großvater schon in Wien gearbeitet und wie er dann aus dem russischen Sektor geflohen ist, hat er diese Bandsäge vergraben, damit ihm die Russen die nicht irgendwie nach Russland bringen. Und wie er dann nach Gmunden zurückgekommen ist, hat er mit Hilfe der Amerikaner diese Bandsäge wiedergeholt, hat damit die ersten Boote hier am See gebaut. Und wir haben bis 2011 in der alten Werft, bevor wir hier in unsere neue Werft hier übersiedelt sind, wirklich mit der noch gearbeitet. Und jetzt haben wir die einfach bei uns in einen schönen Platz gestellt. Und wenn wir da vorbeigehen, wissen wir immer, wie es losgegangen ist, wie schwer das auch war, was da alles dahinter steckt. Und wie gesagt, das ist irgendwas, wo man weiß, wo es angefangen hat. Und das hilft sehr oft.
Jetzt, wenn ich das so ein bisschen nachdenke, jetzt ist dein Vater und sein Bruder sind wahrscheinlich bekannt fürs H-Boot, für die H26 und für die Elektroboote, zumindest für die am Anfang. Ihr seid deine Generation für diese Luxusboote bekannt. Hat der Großvater auch schon eigene Modelle gehabt oder ist es dann erst mit deinem Vater und seinem Bruder losgegangen?
Damals hat es ja keine Serien gegeben, das waren alles Holzboote, das heißt, da war eigentlich jedes Boot anders, weil aus diesen Formen, wie man heute rausarbeitet, das war eben damals eine andere Bauweise. Er hat eben Ojollen gebaut, aber auch diverse kleine selbstgebaute Motorboote und diese Technik wurde dann vom Onkel und vom Vater weiter fortgesetzt. Und dann Ende der 60er Jahre ist dann erst losgegangen mit dem Polyesterbau. Und das heißt eigentlich so diese Kleinserienfertigung, weil beim Polyesterbau kann man sich so vorstellen, wie eine Kuchenform am Anfang einmal entwickeln und aus dieser Kuchenform werden dann die Boote rausgebaut. Es gibt immer noch einen großen Individualisierungsgrad für unsere Kunden, aber die Rumpfform bleibt gleich. Und das war aber früher eben im Holzbootsbau ganz anders.
Aber er war zumindest so bekannt, dass er schon für Olympioniken die Boote gebaut hat, gell?
Ja. Also das ist, ich meine, wenn man heute die Bilder dieser kleinen Werft sieht, das war eigentlich nichts anderes wie ein Stoll, in dem er gebaut worden ist. Und trotzdem hat er gewusst, was er macht und wie er es macht, weil seine Boote waren schnell. Und das ist eben beim Segelboot das Wichtigste, dass sie einfach immer ein bisschen schneller sind wie die anderen.
Das stimmt. Aber wenn man jetzt diese Wahnsinnswerft hier anschaut und wir werden Fotos auf Instagram stellen, weil das muss man mal gesehen haben. Und die Bilder vergleicht mit dieser ersten Werft vom Großvater, ist ja fantastisch, was man eigentlich mit Innovation aus einer Familie herausholen kann, oder?
Schön, dass ihr das so seht. Ja, es ist, ich, ich glaube, dieses Innovationsthema ist etwas, was unbedingt notwendig ist, gerade in so einem Bereich, und vor allem dann, wenn du was in Österreich baust. Wir haben hier nicht die Voraussetzungen, dass wir ein Massenprodukt zu billigsten Preisen irgendwie in die Welt verschiffen, sondern wir müssen cooler sein, schneller sein, innovativer sein als die anderen, und das treibt automatisch an. Und damit entsteht, glaube ich, dann so etwas. Und wie ich zuerst schon gesagt habe, Innovation ist wirklich eines der Kernwerte. Wir machen ja immer wieder Projekte, die kurzfristig nicht ökonomisch klug sind, aber das hilft uns immer wieder, über den Tellerrand ein bisschen hinauszuschauen und neue Entwicklungen aufzunehmen, auch die Presse damit zu bedienen und hiermit einfach dann auch die Marke wieder zu stärken.
Aber jetzt habt ihr schon so eine große, tolle, starke Marke mit Frauscher. Und trotzdem gibt es noch immer den Witz, international sozusagen gesehen, den man ja öfter hört, ein Bootsbauer in einem Binnenland ohne Meerzugang ist eigentlich lustig, oder?
Du, das war auch eine Riesenherausforderung vor vielen Jahren, wie wir diese Werft hier gebaut haben. Gerade zu dem Zeitpunkt her war das also ein richtiger großes Thema. Und es hat damit auch bei uns einiges bewegt. Zu der Zeit zum Beispiel haben wir unsere ersten Motorboote zum Beispiel in Düsseldorf hergezeigt, also Motorboote der neuen Generation. Und da sind wir genau auf diese Fragen gestoßen. Aber dann haben wir mitbekommen, okay, wir können jetzt auf jede Messe der Welt gehen, aber mit dieser Größe an Booten, die wir haben und so weiter, ist unser Markt einfach beschränkt. Und dann hat es eigentlich strategisch ein paar Entscheidungen gegeben, weil wir haben gesagt, okay, wenn wir international erfolgreich sind, müssen wir größere Boote bauen. Wenn wir größere Boote bauen wollen, dann müssen wir eine neue Werft bauen. Und wenn wir die vermarkten wollen als, sagen wir mal, als Österreicher, dann müssen wir zeigen, dass wir auch Boote fürs Meer bauen können, und haben damit gleichzeitig unsere Verkaufsniederlassung in Mallorca, in Puerto Adriano aufgemacht. Also das waren drei riesige Investitionen und Entscheidungen. Und zwar zu einer Zeit, ungefähr war das 2006, und 2008 ist dann die Wirtschaftskrise gekommen. Und da haben wir ja kurzfristig dann wirklich auch ums Überleben gekämpft, weil wir eigentlich alles auf eine Karte gesetzt haben. Im Positiven, im Nachhinein, wie es wieder losgegangen ist, waren wir perfekt aufgestellt, haben alle Parameter da gehabt, haben neue Produkte gehabt, haben neue perfekte Halle gehabt, haben eine Verkaufsniederlassung am besten Platz in Europa gehabt. Und das war eigentlich dann der Grundstein, dass wir wirklich diese Entwicklung gehen haben können, die wir die letzten 20 Jahre durchgemacht haben.
Aber jetzt drängen sich gleich drei Fragen für mich auf. Die erste ist, bist du auch dafür, dass Triest zurückkommen soll zu Österreich?
Nein.
Unser ehemaliger Hafen. Ich nehme ich schon.
Nein, es muss nicht sein, weißt du, vom Ganzen her. Das ist mir völlig egal, ob das jetzt zu Österreich gehört oder wie immer. Für uns ist eines wichtig, dass wir Leute haben, die dort einfach diesen Wassersport ausüben wollen. Und bei unserem Boot gehört ein bisschen was noch dazu, nicht nur schönes Wasser, sondern ein bisschen ein Lifestyle rundherum. Also das, wir merken schon, dass wir besonders gut dorthin verkaufen, wo auch ein paar Beachclubs sind, wo einfach eine gute Infrastruktur da ist, wo sich unsere Kunden ihre Apartments oder Villen bauen oder kaufen können und so weiter. Diesen Bereich, den brauchen wir, weil eben unser Design und unser Produkt strahlt. Und auch wenn es nicht laut ist und unsere Kunden nicht die totalen Poser sind, ganz im Gegenteil, aber es ist natürlich trotzdem, freut sich jeder, wenn er dann irgendwie, wenn erkannt wird, dass das zum Beispiel ein Frauscherboot ist.
Aber zu der Spaßfrage ganz kurz noch, wie wichtig ist der Traunsee für euch?
Du, erstens einmal, das ist Heimat. Ganz klar, da kommen wir her. Wir wollen ja nirgendwo anders hin. Eine Familie und ich haben selber ein kleines Elektroboot da. Wenn immer wir Zeit haben, nützen wir das hier. Und jetzt sage ich mal, das ist im gesamtwirtschaftlichen Bereich jetzt nicht mehr, dass ich sage, okay, das ist der absolut wichtigste Markt als Bootswerft. Aber als Hafen, den wir ja auch betreiben, und als Marina, das sind einfach die Wurzeln, die wir haben. Und ist in unserer ganzen Geschichte ein ganz großer Meilenstein, ja.
Ich muss da jetzt da widersprechen, Robert, die Österreich-Connection, dass das nicht so hinhaut mit Bootsport und so weiter. Wir haben ja zum Beispiel Alinghi in der Schweiz und die haben den America's Cup bereits gewonnen. Also okay, das funktioniert schon.
Es war nicht ernst gemeint.
Ja, es ist auch so, es gibt viele große Marken, die an einem kleinen See begonnen haben. Also ich darf zum Beispiel sagen, auch einer unserer Mitbewerber, Riva, weltbekannt auch, hat auch an einem ganz kleinen oberitalienischen See begonnen. Also das ist jetzt vordergründig einmal so, dass Leute nichts mit Meer und Österreich verbinden, aber diese Geschichte hat schon woanders auch gegeben.
Na, wobei ich jetzt sagen muss, ich nehme es eh als Spaß sozusagen, weil euer Erfolg gibt euch ja recht und ich würde es eher sogar als Visitenkarte des Salzkammergutes auch sehen.
Ja. Du, irgendwie ist es schon so, dass wir uns als dieses kleine gallische Dorf hier verstehen. Wir haben auch den Ruf, dass wir so ungefähr ein bisschen die verrückten Österreicher, die immer wieder mit was Neuem kommen und so weiter am Markt uns hier etabliert haben. Und das genießen wir auch und das spielen wir auch. Wenn wir nach Düsseldorf auf die Messe fahren, dann nehmen wir das österreichische Bier mit, weil bei unserem Messestand kriegst du dann einfach etwas aus, also Made in Austria zählt. Und das ist auch für uns ganz, ganz wichtig insofern, das zieht sich bei uns in der Produktion durch. Wir sind ja auch so, dass wir die Entwicklung selber machen, sehr stark, und dann aber ein bisschen outsourcen und zum Assembler werden. Aber alle unsere Zulieferer sind in unmittelbarer Nähe. Ob das die Polsterer sind, ob das der metallverarbeitete Betrieb ist aus Gmunden. Jetzt nenne ich gleich die Namen: Meisel aus Binsdorf, Seewald, Liedauer fürs Holz. Das sind alles Betriebe, die wirklich rund mit uns mitwachsen. Und das ist ein enormer Vorteil insgesamt am Markt. Wir haben da Spezialistentum rundherum und wir haben zum Beispiel, das haben wir auch gesehen, in der Corona- und Nach-Corona-Zeit, wir waren, glaube ich, der einzige Betrieb welt- oder sagen wir so europaweit, der jedes Boot, das bestellt wird, ausliefern hat können, weil unsere Lieferanten einfach vor Ort waren und uns mit uns da an einen Strang gezogen haben. Wir haben also nicht die Metallteile aus China geordert, nur damit es billiger sind, damit wir es dann einbauen und nicht gekriegt haben, sondern wir haben vor Ort bestellt und wir haben es gekriegt und wir haben ausliefern können. Wir haben schon den einen oder anderen Kunden gehabt, wo wir zwei Monate später erst den Kühlschrank nachliefern haben können, aber das kann man mit einer Kühlbox liefern, aber jeder hat sein Boot bekommen. Und das wollen wir auch fortsetzen. Das gehört auch zu unserer DNA dazu.
Auch diese tiefe Verwurzelung da, wo sie herkommt, ja, im Salzkammergut.
Und damit kurze Lieferwege, ne?
Ja, kurze Lieferwege. Trotzdem ganz ein modernes System, wie wir die neue Werft hier gemacht haben. Wieder, wir haben das kurz vorher mal im Vorgespräch angesprochen, ein väterlicher Freund bei Porsche, der Anton Hunger, damals Pressechef vom Herrn Wiedekin, hat mich mit Porsche Consulting in Verbindung gebracht, wie wir die neue Werft geplant haben, weil er gesagt hat, du, ich glaube, ich kann dir helfen. Und ich habe gesagt, wie? Ich verstehe nicht, was du meinst. Sagt er, du, ich glaube, ihr könnt es anders produzieren. Und wir haben damals so eher probiert, so 10er-Serien zu bauen. Mhm. Und jetzt bauen wir aber jedes Boot ist ein eigenes Projekt. Und das werden alle Teile werden just in time angeliefert für dieses Projekt. Also bei uns ist es ungefähr so, nachdem das Boot verkauft ist, schreibt der Verkäufer eine Arbeitskarte. Wenn möglich, ist nichts auf Lager. Das soll eigentlich alles woanders liegen. Dann geht der Bestellvorgang los. Das wird aber zeitgerecht dann hergeliefert. Und dann einfach zum Boot hingebracht, dass unsere Mitarbeiter einfach da auch nicht lange Wege haben, sondern direkt unten produzieren können. Und das hat sich extrem bewährt.
Aber das heißt, der Boot von Frauscher ist wie ein toller Maßanzug.
Ja.
Es ist nie das gleiche Boot, aber man hat immer die gleiche Qualität. Kann man das so sagen?
Ja. Wir sehen das auch so. Also es ist wirklich, wenn du halt als Kunde zu uns oder als Interessent zu uns kommst und sagst, du würdest gerne ein Boot von uns haben, dann ist natürlich unsere erste Frage ist, wie schaut dein perfekter Tag am Wasser aus? Erzähl mir, was du machen willst. Und über diese diese Bedarfsanalyse eigentlich, finden wir dann heraus, erstens, welches Modell richtig ist, dann, was er wirklich für Features drauf braucht und so weiter. Und dann geht es einfach los und da, dass wir zwei gleiche Boote bauen, ist praktisch nicht möglich.
Und ich habe auch mal über euch schon gelesen, dass ihr diese Sandwich-Taktik habt, das heißt deutsche Präzisionstechnik, italienisches Design und das Herz in Österreich.
Ja, genau so erklären wir, warum es gut ist, in Österreich zu kaufen. Mhm. Weil dieses, Made in Germany und so weiter, das ist alles gut, aber den erfüllt ein bisschen der Schmäh und vielleicht auch die letzte Liebe zum Design. Und diese beiden Welten vereinen wir hier im Salzkammergut.
Jetzt muss ich noch einmal ganz kurz zurückgehen, weil du hast vorher was sehr Prägnantes für mich gesagt, wie ihr diese Werft gebaut habt. Das habt ihr alles auf eine Karte gesetzt. Das heißt, das war wahrscheinlich einer der größten Schritte überhaupt in der Unternehmensgeschichte. Ihr seid ein Familienunternehmen. Ist das immer einstimmig, was ihr macht? Oder sind da, oder wie einigt ihr euch, dass ihr solche Schritte setzt? Wie funktioniert das bei euch?
Das ist ein sehr komplizierter Prozess und das hat sich natürlich über die vielen Jahre auch gewandelt. Das Erste, was ich sagen möchte, ist eines, schon wie wir den Betrieb übernommen haben, damals in der damaligen jungen Generation, jetzt sind wir ja schon eher die Älteren, war es so, dass wir zuerst einmal die zwei Firmen getrennt haben. In dem, was meine Eltern und mein Vater und mein Onkel gemacht haben, das ist sozusagen in eine Hafenfirma reingekommen und dort, das ist heute der heutige Frauscher Hafen, dort sind sozusagen die Immobilien und so weiter drinnen und die Werft ist eine andere Firma. Und nicht alles, was wir damals in der Werft gemacht haben, hat die Zustimmung der älteren Generation getroffen. Die waren aber so cool und das ist also wirklich ein Vorbild, die gesagt haben, ich bin jetzt nicht eurer Meinung, ich glaube sogar, ihr macht einen Fehler, aber ich unterstütze euch trotzdem. Und das ist so eine Lehre, die ich auch hoffe an meine Kinder, an die Neffen und so weiter, die nächste Generation einfach weiterzutreiben. Und nein, wir sind nicht immer einer Meinung.
Wir auch nicht.
Genau. Wir haben auch Phasen gehabt, wo wir schon wirklich aneinander geraten sind. Es gibt halt irgendwie dieses gemeinsame Ziel nach wie vor und so, das verbindet. Und manchmal geht es ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter. Irgendwann haben wir mal ein Interview geführt, mein Bruder und ich. Da war so eine ähnliche Frage. Und da habe ich dann nachher gesagt, ja, und wenn wir uns nicht auf eine Meinung sind, dann gehen wir halt auf ein Bier. Und dann hat der Michi drauf gesagt, und manchmal reicht eins nicht.
Aber seid ihr Freunde auch? Gerade ihr beide, weil du hast sehr oft deinen Bruder angesprochen, der hat dich ja ins Unternehmen zurückgeholt und so weiter. Ist das eine freundschaftliche Basis, auf der ihr aufbaut?
Wenn man so lange zusammenarbeitet, ist es nicht so, dass wir die Freizeit dann nachher noch miteinander verbringen. Mhm. Aber es gibt ein Grundvertrauen, trotz aller oft diverse, also jetzt sage ich mal Unterschiede in den Meinungen und so weiter. Wir wissen trotzdem, dass wir eben, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, jeder meint es immer gut mit der gesamten Familie, mit dem Betrieb und so weiter. Das heißt also, keiner unterstellt dem anderen, dass er irgendwelche Tricks in der einen Richtung oder wie immer hat. Das ist einfach nicht notwendig, weil wir wissen, wir wollen es an die nächste Generation übergeben. Und da sind sehr viele Schritte schon da. Also wir haben es von den Eltern bekommen und geben es an die nächste Generation weiter. Und die dürfen dann machen, was wollen. Und das verbindet. Und jetzt, wie gesagt, also Blut ist dicker wie Wasser. Großes Grundverständnis, aber nicht so, dass wir jedes Wochenende beieinander hängen.
Aber ein bisschen geht's dann schon auch um die Visionen. Wie bewahrt ihr die Tradition des Unternehmens und bleibt dennoch innovativ? Und wie schaut eigentlich die Zukunft des Bootsbaus aus hinsichtlich Materialien? Kommt da was ganz was Neues? Wird es irgendwann wirklich komplett emissionsfreie Boote geben? Wie schaut da aus? Habt ihr da schon Ideen, Pläne, Vorstellungen?
Das ist natürlich ein ganz großes Thema bei uns, wie die Zukunft in dem Bereich ausschaut. Wie verändert sich das Kundenverhalten und so weiter. Wir haben einen Riesenvorteil, dass wir einfach auf den Bereichen sowohl Elektroboot als auch Motorboot spielen. Und es gibt ja nicht das ideale Boot, es gibt nur das ideale Boot für ein spezielles Revier und den speziellen Kunden. Und da müssen wir uns einfach immer wieder anpassen. Wir haben ja im Moment gerade ein absolut innovatives Projekt, das also schon sehr stark in die Zukunft weist mit unserer Kooperation mit Porsche, indem wir hier wirklich das beste Elektroboot am Markt haben, das es im Moment weltweit gibt, in dem auch gezeigt wird, dass Elektrobootfahren noch mehr Spaß machen kann wie Motorbootfahren. Bereich Beschleunigung, Endgeschwindigkeit, Laufruhe, kein Tropfen Öl im Wasser, weniger Lärm. Also das ist alles genial. Mhm. Wir sehen aber auch die, jetzt sage ich mal trotzdem die Einschränkungen, dass die Reichweite noch immer nicht dort ist, wo es zum Beispiel für einen Einsatz von Mallorca nach Ibiza oder sowas erreicht. Das heißt, da gibt es Entwicklungen. Es gibt wahrscheinlich auch Entwicklungen, wo wir irgendwann einmal mit E-Fuels fahren werden bei den Motorbooten. Wir bemühen uns in vielerlei Hinsicht, jetzt sage ich mal so, naturverbunden und grün zu produzieren, wie es geht. Aber sagen auch, ein völlig grünes Boot gibt's nicht. Wir bauen im Polyester. Ich sehe auch kein anderes Material im Moment dort und so weiter. Das heißt, wir holen, und das ist unser Anspruch, das Beste raus aus dem, was es gibt, wollen aber kein Greenwashing betreiben, indem wir uns irgendein Mantel umhängen, das auch nicht stimmt.
Ich bin immer wieder Moderator von Symposien in der Luftfahrt über die Zukunft der Luftfahrt und da ist natürlich Wasserstoff ein großes Thema. Ist das beim Boot auch so?
Wir haben 2009, glaube ich, war es sogar schon mal ein Wasserstoff-Elektroboot gebaut. Mhm. Und das war schon spannend, weil da haben wir so über Solarpaneele uns den Wasserstoff selber erzeugt und haben dann mit einer kleinen Brennstoffzelle im Boot das betrieben. Und das Einzige, was aus dem Boot rausgekommen ist, war ein kleiner warmer Wasserstrahl, was dem trauen sie auch nicht schlecht tut, wenn
es kalt ist.
Aber es ist rein von der gesamten Infrastruktur, von den Kosten und so weiter, einfach kaufmännisch nicht umsetzbar gewesen. Persönlich glaube ich, Wasserstoff, wenn, dann eher in der Großschifffahrt und nicht so sehr im Läscherbootbereich. Aber das kann ohne weiteres kommen. Also wir glauben, dass es nicht eine Lösung in der Zukunft geben wird, sondern es wird viele verschiedene Lösungen geben. An manchen Seen ist das Elektroboot, an manchen mehr eben vielleicht der E-Fuel oder vielleicht der Hybrid, dass man in Ufernähe nur mehr elektrisch fährt und draußen dann Diesel oder Benzin und so weiter. Also da ist sehr viel im Umbruch. Und wir sind da immer, werden immer wieder angesprochen, auch von Motorenherstellern und so weiter, als Kooperationspartner, eben weil die sehen, was wir schon alles gemacht haben, eben jetzt vom, eben einmal mit Steyr an Hybrid, Steyr Engines an Hybridmotor, dann dieses Wasserstoffbereich, die Geschichte Elektroboot seit 1955, jetzt die Kooperation mit Porsche. Also da tut sich immer viel. Und das haben wir gern gesehener Entwicklungspartner und das wollen wir auch in Zukunft sein.
Ist Frauscher der Porsche des Wassers? Ist die Zusammenarbeit völlig logisch?
Sie ist insofern sehr logisch, weil wir wirklich die gleichen Kernwerte teilen. Also das ist praktisch 1:1 umsetzbar. Wir wissen auch, dass 80% unserer Kunden zumindest einen Porsche fahren.
80%. Das ist spannend.
Das ist, ja. Sie fahren auch andere Autos, aber 80% unserer Kunden haben einen Porsche. Dann haben wir noch die österreichische Connections mit ihnen, den Family Spirit. Und deswegen, glaube ich, ist es wirklich logisch. Wir sehen uns aber, wenn wir das so ein bisschen vergleichen, Porsche, vielleicht auch ein bisschen Aston Martin, weil es ein bisschen weniger ist so vom Ganzen, aber wir sind nicht der Ferrari. Der ist zu laut und so vom Erscheinungsbild her. Also wir fühlen uns, wenn jemand sagt, ihr seid der Porsche am Wasser, dann fühlen wir uns sehr wohl dabei.
Aber nimm uns noch ein bisschen mit zu dieser Entwicklung, Frauscher X Porsche. Wie ist das passiert genau und wer ist auf wen zugegangen? Und vor allem, wie schauen jetzt wirklich die typischen Kunden aus? Mhm. Erzähl uns das.
Also es war so, dass wir vor nicht ganz 3 Jahren einen Anruf von Porsche bekommen haben, wo es geheißen hat, wollt ihr was mit uns gemeinsam machen? Das ist natürlich irgendwie so eine Nachfrage von ganz nahe. Aber die Geschichte war dann schon so, dass wir natürlich gesagt haben, hey, was habt ihr vor, was treibt euch um und so weiter. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, wo wir auch viel gelernt haben. Porsche hat die Herausforderung, dass sie diesen Mythos 911, Benzin und so weiter auch auf die neuen Elektroautos weiterträgt. Und das ist etwas, eine Marke lädt einfach über Emotionen auf. Und da gibt's eine Strategiegruppe bei Porsche, die gesagt haben, wie können wir das machen? Die haben zum Beispiel Fahrradfirmen gekauft, um Elektrofahrräder jetzt dann auf den Markt zu bringen und so weiter. Und da war ein Thema auch eventuell Brot. Und die sind in der ersten Runde allerdings gescheitert, weil diese Strategietruppe gesagt hat, die Stückzahl ist zu gering und die Kosten, um das umzusetzen, werden relativ hoch sein. Und dann hat aber der Olli Blume als CEO von Porsche gesagt, bitte schaut euch das noch einmal an, denkt noch einmal drüber nach. Was haben wir für ein Ziel? Wir wollen diese perfekte grüne Technologie auch in anderen Bereichen zeigen und woanders wie am Wasser, das versteht ja jeder sofort, um was es geht. Also Elektromobilität am Wasser wird funktionieren. Zweitens, wir wollen die Elektroautos auf einen höheren Luxuslevel stehen. Auch das passt. Und drittens, wir treffen im Bootsbereich unseren Kunden. Und alle drei Sachen können wir also total unterschreiben. Und und wenn der Olli Blume zu seinem Strategieteam sagt, denkt's noch mal drüber nach, dann war das, glaube ich, keine Bitte, sondern es war ein Arbeitsauftrag. Und dann haben die einen Marktresearch gemacht und geschaut, wer kommt in Frage. Und dann sind sie auf uns gestoßen und wir sind dann relativ rasch zusammengekommen. Und das Interessante war eigentlich das, dass dieses Team, das auf uns zugekommen ist, unsere Geschichte gar nicht gekannt haben. Weil mein Großvater hat schon für die Familie Porsche, Piech, Boote gebaut. Wir schon. Porsche Consulting hat diese Werft hier gemeinsam mit uns praktisch entwickelt. Also wir haben da eine lange gemeinsame History auch dahinter. Und drum passt und funktioniert sehr gut. Wer ist der Kunde? Zum Teil ist es unser Kunde, der einfach im Elektrobootbereich jetzt noch einmal einfach das Premium-Produkt wirklich haben will. Es ist ein Quantensprung, es ist ein Game-Changer, dieses Produkt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich den Porsche Collector, der einfach, weil Porsche das macht, das auch gerne haben will. Und so haben wir zum Beispiel schon noch Saudi-Arabien, Katar, USA auch verkaufen können. Und das dort sind aber nicht die klassischen Elektrobootfahrer, sondern es sind also wirklich die über Porsche zu uns dann kommen.
Aber jetzt muss ich ein bisschen frech fragen, weil du das vorher angesprochen hast, ist das eines der angesprochenen Marketingthemen oder ist das wirklich das Boot, das Frausche in die Zukunft bringt?
Das Schöne an dieser Kooperation ist, dass es nicht einfach nur drei Carbonplättchen und ein Logo sind, das wir raufschrauben, sondern in diesem Boot steckt die neueste Automobiltechnologie. Wir haben das Boot vorher am Markt gehabt, bevor das Auto, der Macan, der neue Elektromacan, auf den Markt gekommen ist. Das heißt, in dem Boot verwenden wir eben den Heckmotor des neuen Elektromacan Turbo, dann die Batterie, die Steuerung. Alles ist marinisiert worden. Es war sehr aufwendig, also wirklich auch für Porsche eine technische Herausforderung. Aber wir haben hier eine Technikkooperation und nicht nur eine Marketingkooperation. Und ohne Autoindustrie könnte kein Bootsbauer diesen Technologieschub reinbringen. Wenn man das von Null auf losstartet, dann redet man über einen Bereich 30, 40 Millionen Euro oder was. Da gibt's keinen Menschen, also keine Bootsbauer, der Elektroboote baut, der das stemmen kann. Aber mit Hilfe der Autoindustrie ist es gelungen, zu zeigen, was da möglich ist. Und da ist einfach, ist diese Kooperation zukunftsweisend und nicht nur für uns, sondern für die gesamte Industrie. Drum im Moment, es gibt kein Journal, das nicht bei uns war. Wir haben die zwei europäischen wichtigsten Awards gewonnen, die es zu vergeben gibt. Der Mitbewerb ist bei uns und schaut sich einfach das an, was da gerade vor sich geht. Und ich glaube, dass es insgesamt die Branche vorwärts bringt. Und das ist auch unser Ziel. Wir freuen uns über jede neue Marke, die wieder ein Elektroboot herausbringt, weil das bringt das ganze Thema natürlich auf ein anderes Level, wie wenn das nur ein paar Bootsbauer für die oberösterreichischen oder deutschen Seen baut. Und das kriegt jetzt schon wirklich eine Internationalität.
Absolut. Bevor wir jetzt zurückkommen ins Salzkammergut, so wie traditionell bei unserem Podcast immer, würde ich ganz gern mit dir nochmal hinaus aufs Wasser gehen, auf die Seen, aber hauptsächlich auf die Meere dieser Welt. Gehen wir vielleicht kurz einmal zu den Produkten, die ihr habt, weil für mich ist es relativ klar, ich glaube, du kennst auch die meisten, Robert, aber für wen baut ihr Boote und welche Modelle gibt's da?
Wir fangen an mit einem 6 Meter Elektroboot und haben dann hier die verschiedensten Modelle bis zu 8,5 Meter im Moment im Elektrobootsektor. Und das Motorboot geht los bei 7,5 Meter und steigert sich bis 14 Meter jetzt drauf. Und das sind hauptsächlich, also im Motorbootbereich sind es Tagesboote oder Weekender, also keine Wohnboote. Das sind eben die schicken Boote, mit denen man gern zuerst zum Boden rausfährt, dann in den Beachclub und dann noch den Sundowner bleibt oder vielleicht einmal nach Formentera rüberfährt und dort eine Nacht verbringt oder so etwas. Das ist möglich, aber eben kein Wohnboot.
Ich habe immer das Gefühl, ihr seid so eine wunderbare Balance aus dem Stil der Vergangenheit mit der Innovation. Oder also ihr nehmt schon Anleihen, was die Optik betrifft, glaube ich, an diesen tollen Böschbooten von früher, die in Venedig gefahren sind. Oder vielleicht, du hast vorher Riva angesprochen. Also man sieht schon diesen italienischen Stil auch, gell?
Jein.
Okay. Widerspruch.
Gut. Es ist so, wir haben... Ja, wir haben den Anspruch, wir wollen nicht nur völlig verrückte Designs liefern, sondern es gibt diesen Bezug zu einem, für uns muss ein Boot nur immer ausschauen wie ein Boot. Und wir orientieren uns da ein bisschen vielleicht, wenn ihr das kennt, diese Hackercrafts aus den 20er Jahren und so weiter. Aber unser Kunde ist nicht der Traditionalist. Also der Kunde eines Riva-Bootes ist wesentlich älter wie unser Kunde. Unser Kunde ist normalerweise der Manager, der Unternehmer oder die Unternehmerin. Also wir haben also wirklich schon viele Frauen auch, die selber die Entscheidung treffen hier für das Boot. Das ist also nicht nur jetzt, wenn ich von Kunden rede, beziehe ich hier alle ein. Aber die wollen noch selber fahren. Die wollen das Erlebnis nur haben, wenn sie in die Kurve gehen und beschleunigen, dass das auch was auslöst. Und nicht, wie andere Marken so ungefähr, ich lasse mich chauffieren, ich habe da jemanden, der mich von A nach B bringt und das muss nur so sein, sondern das Fahrerlebnis steht sehr, sehr stark im Vordergrund.
Zurück ins Salzkammergut. Es gibt Leute, die sagen, wenn man am Traunsee und am Attersee segeln kann und jetzt gehe ich auch ein bisschen auf dein Seglerherz ein, dann kann man auf der ganzen Welt segeln. Stimmt das?
Ja, ich sage mal so, Österreich ist ja eine sehr erfolgreiche Segelnation. Und warum das? Weil man auf unseren Revieren lernt, den Wind zu lesen. Du siehst am Wasser, aus welcher Richtung er kommt und so weiter, aber das muss man lernen. Am Meer selber, die Leute, die am Meer segeln lernen, da geht es oft nur um Bootsgeschwindigkeit und so weiter. Aber bei uns musst du sozusagen den Wind riechen. Das heißt, aus welcher Richtung kommt er, wo kann er herkommen und so weiter. Und das lernt man bei uns am See. Das heißt, ich muss mich trotzdem dann weiterbilden, dass ich am Meer das umsetzen kann. Aber prinzipiell, wir sehen das immer wieder, wenn zu Regatten dann die Topstars aus Deutschland, Italien, Frankreich oder wo immer kommen, die tanzen am See schwer, weil sie das nicht gelernt haben. Umgekehrt schaffen wir es aber, wenn wir ans Meer kommen, dass wir sehr wohl dort mit denen mithalten können.
Ich finde auch faszinierend, dass, wenn man jetzt die Elemente vergleicht, also Flugzeuge gibt's ja einige, tut man sich ein bisschen leichter in der Luft. Oder, ja, jetzt muss ich ihn Peter anschauen, weil er ist ein Pilot. Autos, hast du schon gesagt, serienmäßig, Windwiderstand. Ich glaube, das schwierigste Element ist das Wasser, oder? Auch für die Technik.
Du, es ist zumindest so, wir müssen jetzt nicht werten von schwierig oder so, aber wir haben natürlich schon einige Parameter, die wild einschlagen. Das ist Salzwasser zum Beispiel. Oder jetzt wieder zurückkommend auf das Porsche-Thema. Wir haben die Batterie völlig anders federn müssen wie im Auto, weil die nicht diese Schläge nicht gewohnt sind, wenn wir über die Wellen drüber springen. Die haben gesagt in den Messungen, das ist wie wenn du mit 40 km/h gegen eine Wand fährst, was wir da machen. Da haben wir jetzt Federn aus der Panzerindustrie eigentlich, die wir da drinnen haben, um das zu gewährleisten. Und das UV-Licht und so weiter, also da sind schon sehr viele Sachen. Und auch ein Ladegerät, das am Land über Jahre problemlos funktioniert, allein durch durch den Rost und so weiter, der am Wasser entsteht, dann nachher, ist das schon ein sehr heikles Thema.
Ja, spannendes Element.
Absolut, absolut. Aber mein Element und deins auch.
Ja, heute. Absolut.
Kommen wir zurück in Salzkammer. Gut, wir fragen ja immer so ein bisschen die Leute, du lebst ja auch hier nach wie vor. Mhm. Was sind denn so die Lieblingsplätze? Wenn jemand zu dir zum ersten Mal kommt in Salzkammer, gut, was zeigst du zuerst her?
Nachdem ich Gmunden liebe und einfach dort, wo ich zu Hause bin, wir fahren mit dem Boot nach Korbach, vielleicht Altmünster zum Fischerl Dravöger, zum Gröller Wolfgang in das Traunsee rauf und so weiter. Das sind so die Sachen. Oder der, jetzt, jedes Wirtshaus, das ich jetzt vergiss, ist ein Wahnsinn. Hosen, Grünberg und so weiter. Alles tolle Plätze. Oder wenn wir Zeit haben, gehe ich gerne am Laudachsee mit den Leuten rauf. Gerade in der Früh, wenn man dort irgendwann um 9:30 ankommt oben, das ist immer wieder, dass den Leuten der Mund offen stehen bleibt, weil sie sagen, das glaubst gar nicht, dass das gibt.
Ist die DNA von Frauscherboote immer noch im Salzkammer gut verhaftet?
Definitiv, ja.
Sehr schön. Ich hätte noch eine Frage, bevor wir zu unserem traditionellen Wordrap.
Ich auch noch eine kurze.
Okay, dann fang ihr mal an oder willst du? Meine ist wirklich eine wunderschöne Abschlussfrage.
Na, dann frage ich noch ganz kurz, weil du es selber nämlich öfter angesprochen hast und das finde ich total charmant und auch interessant. Wer sind denn die zukünftigen Nachfolger, weil du ja schon darauf Bezug genommen hast?
Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir mehrere haben, die unserer Kinder, die in den Betrieb kommen möchten. Von meinem Bruderseite her ist es der Maximilian, der im Bereich im Verkauf sehr eine wichtige Rolle spielt. Der Georg übernimmt, sein zweiter Sohn, übernimmt gerade von meinem Bruder die Geschäftsführung und auch die, die Produktionsleitung. Der hat in Leoben Erdöl studiert und hat dann ein ganz intensives Trainingprogramm nach einiger Zeit auch dann bei uns übernommen und ist jetzt soweit, dass er diesen Bereich übernimmt. Eine meiner Töchter ist jetzt die Johanna, die ist im Marketing tätig. Ja, ich habe auch noch eine zweite Tochter, wo wir nicht genau wissen, die ist jetzt selbstständig in Wien mit ihrer eigenen Firma, ob die irgendwann einmal kommen möchte. Und meine Cousine, die Andrea, hat auch zwei sehr tüchtige junge Burschen, die noch zu jung sind, als dass sie wirklich schon eine Entscheidung treffen können. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die irgendwann eine Rolle spielen bei uns. Ich rede oft sehr viel mit anderen Unternehmen auch und die beneiden uns dann darum, weil sie einfach sagen, mir ist nicht in jedem Betrieb klar, dass es weitergeht. Wir haben vielleicht sogar schon ein bisschen viel. Junge, ja, aber nachdem wir im Betrieb gelernt haben, Eigentum und Funktion zu trennen. Es muss ja nicht jeder, der bei uns arbeitet, automatisch, jetzt sage ich mal, Chef werden aus der Familie heraus. Da muss man auch sehr trennen, auch die Wünsche, aber auch Fähigkeiten und so weiter. Da muss sich ja jeder bewähren und so. Und ich glaube trotzdem, dass es Platz für alle gibt, die hier gerne anfangen möchten aus unserer Familie. Wie das dann in der wirklich nächsten Generation dann wieder weitergeht, da sollen sie andere Leute die Jungen dann den Kopf zerbrechen. Aber jetzt freuen wir uns einmal, dass es so ausschaut, wie wenn wir das eigentlich einen sehr guten Übergang in die nächste Generation anbringen.
Du als ehemaliger Weltmeister, kommt da Talent nach im Segelsport? Aus der Familie?
Definitiv.
Ja.
Und zwar meine zwei Neffen, der Simon und der Pauli, segeln erfolgreich Ingling. Und haben eine Liebe zum Segelsport entwickelt. Ob das jetzt sage ich mal, auch zum Weltmeister oder was, das ist ja ganz ein anderes Thema. Aber ich find's auf alle Fälle toll, dass die Liebe einfach zum Segeln und zum Wassersport einfach da ist. Und das finde ich auch echt cool, ja.
Wenn wir jetzt zu dir zurückkommen als Privatperson, abseits von dieser tollen Firma, was steht denn bei dir auf der Bucketlist in den nächsten 10 Jahren? Wo willst du die noch verwirklichen?
Die Diskussion habe ich mit meiner Frau sehr, sehr regelmäßig, weil sie mich so ungefähr fragt, weißt du überhaupt, was du tust, wenn du dann vielleicht auch einmal in Pension gehst? Und vielleicht dazu auch noch eines, wir haben uns selber auferlegt, dass wir mit 65 den Betrieb verlassen. können eventuell noch eine Beratertätigkeit auf Wunsch von allen anderen Gesellschaftern haben und so weiter. Aber im Prinzip, um den Generationswechsel zu gewährleisten, glauben wir einfach auch, dass der Alte irgendwann einmal Platz machen muss, damit die Jungen sich entfalten können. Und ich habe aber noch 7 Jahre dahin und wir haben noch tolle Projekte, die mich hier umtreiben. Und ansonsten ist einfach Thema Familie groß. Auch das Segeln hat mich nicht losgelassen. Ich segle immer noch ein bisschen Regatten, möchte weiterhin vielleicht auch ein bisschen Törnsegeln wieder. Und ich glaube nicht, dass man fad wird, aber im Moment liegt der Schwerpunkt einfach wirklich nur im Unternehmen und in der Familie und im Unternehmensbereich einfach dahingehend nur ein paar coole Projekte auf den Weg zu bringen.
Wenn der Großvater heute einen Tag in der Werft wäre, was würde er sagen?
Also der Großvater, glaube ich, für den wäre es ein bisschen unpackbar, weil das ist einfach eine ganz andere, wie die aufgewachsen ist. Von meinem Vater, der vor 4 Jahren verstorben ist, weiß ich, dass er, obwohl er immer am Anfang so kritisch war, zum Schluss sehr, sehr stolz drauf war, was da passiert ist. Und das ist auch ein gutes Gefühl für meinen Bruder und mich, das noch mitzubekommen zu haben, dass das für ihn sehr gut passt hat, ja.
Ich bin noch immer dafür, dass es ein Buch oder ein Film wird mit dem Großvater, weil die Geschichte so spannend war.
Aber man muss schon noch sagen, bevor wir jetzt wirklich zum Wordrap kommen, ich kann mich erinnern, ich war auf einer sehr, ist wirklich lang her, war ich auf der Boot in Düsseldorf und das war, da habt ihr zum ersten Mal einen sehr großen Stand gehabt. Und ich habe dann schon gemerkt, die Leute, mit denen ich dort war, ich genauso, einfach die Menschen aus dem Salzkammergut, man hat euch gegenüber schon einen gewissen Stolz gehabt. Oder den hat man bis heute. Also das ist schon ein Unternehmen, das die Identität sehr stiftet. Hier bei uns in der Region.
Herzlichen Dank, Peter. Das ist auch das, was wir spüren und dann aber auch immer wieder probieren, richtig einzuordnen. Weil wir sind ja trotzdem ein relativ kleiner Betrieb noch. Also bei uns arbeiten jetzt 85 Mitarbeiter, da gibt es also viel, viel größere Betriebe in Oberösterreich. Aber die Marke ist eben, weil wir was über das Produkt, weil wir was Spezielles bauen, das man hier nicht erwartet und das hohe Qualität da ausstrahlt, haben wir einen Bekanntheitsgrad entwickelt, der weit über die Firmengröße eigentlich hinausgeht. Und gerade dann, wenn wir eben am Besuch in Miami, wenn wir auf einer Bootsmesse sind und da kommt der Österreicher vorbei und der klopft dann auf Schultern und sagt, ich bin stolz auf dich. Das ist schon cool.
Ist schon cool.
Ja, ist schon cool.
Aber es ist halt, wir haben ganz am Anfang, glaube ich, wie habt ihr das Engineering? Engineers of Emotion. Das funktioniert, weil ich bin da hereingekommen und habe sofort diesen typischen Geruch gehabt, den man im Winter eigentlich nicht hat, wenn man hier am Attersee sein Boot eingewintert hat, ist ja furchtbar, wenn es gerade weg ist. Aber dann kommst du da rein und riechst es sofort. Also die Emotionen sind hoch und sehr groß.
Ja, das und es geht unseren Kunden so, bei uns ist es ja so, wenn du dir ein Boot baust, zuerst kriegst du einmal Fotos zugesendet während dem Bauprozess, aber dann besucht uns eigentlich auch fast jeder Kunde, der sich bei uns ein Boot bauen lässt, einmal hier. Und dann das mitzubekommen, angreifen zu können, mit den Bootsbauern zu reden, die das bauen und so weiter, das ist mehr als ein Produkt. Das ist einfach wirklich das. Und wenn wir dann ein Boot übergeben, wir sagen es auch und wir meinen das auch so zu dem Kunden, willkommen in der Frauscher Familie, weil mit dem Eintritt hier, also mit dem Kauf, gehörst irgendwie zu dieser Gemeinschaft dazu. Und ich freue mich zum Beispiel immer über Bilder, die ich von Kunden kriege, wenn sie mit einem Boot unterwegs sind und eine Freude haben. Ich hebe aber auch das Telefon ab, wenn es einmal Bresel gibt, wenn es nicht so passt. Weil auch das kann passieren auf einem Boot, dass einmal was nicht funktioniert. Ich kann es vielleicht nicht lösen oder wahrscheinlich nicht unmittelbar, aber ich kann mich darum bemühen und das machen. Und das ist dieser Family Spirit, der wieder da überschlägt, dass wir sagen, wir sind kein Fonds, der irgendwo und kein Riesenbetrieb da vom Ganzen her, sondern es gibt immer nur den persönlichen Kontakt dazu. Und den wollen wir uns auch beibehalten.
Sehr schön. Jetzt kommen wir zum Wordrap und da bitten wir um ganz kurze Antworten. Wir beginnen mit einer kulinarischen Frage. Am Salzkammergut schmeckt mir?
Die Sonne im Frühling und im Sommer und nicht schmecken tut mir der Nebel im Herbst.
Dann war es doch nicht kulinarisch.
Wir haben uns wirklich die letzten Jahre schon immer gedacht, der Nebel ist Geschichte. Und heuer hat er uns gezeigt, nein, ja, er ist stärker da denn je. Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Ja, diese, jetzt sage ich mal wirklich, ich hasse den November, dem schaue ich auch, dass ich den entfliehe. Und manchmal ein bisschen die Verbohrtheit von ein paar Leuten. Die meisten sind ja eh vorwärtsdenkend und so weiter, aber es gibt halt auch ein paar Sturschädel, die Änderung einfach nicht wahrhaben wollen.
Im Salzkammergut fehlt mir.
Mehr Internationalität.
Und am Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Die Menschen, die hier leben.
Stefan Frauscher, vielen Dank.
Dankeschön.
Danke, Stefan.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.